Das möchte ich erstmal jetzt am Anfang machen. Und zwar, wir sind eigentlich erstmal geschichtlich am Ende des zweiten Buches Mose. Da hat Gott den Bund geschlossen mit dem Volk und dann wird die Stiftshütte gebaut, ein Zelt mitten in der Wüste mit einem Zaun drumherum und noch so ein paar anderen Utensilien. Und dann heißt es am Ende vom zweiten Buch Mose, dass Gott in seiner Wolke da hineinkam und keiner konnte mehr hineingehen. Nicht einmal mehr Mose. Und damit hört das Buch auf. Und jetzt kommt drittes Buch Mose. In den ersten 5 Kapiteln finden wir die Opfergesetze. Die erklären also den Weg, wie kann man jetzt da reinkommen? Also wie kann man in Gottes Gegenwart hineintreten? Sie erklären also den Weg zur Nähe Gottes. Und aus unserer Sicht ist das umgekehrt. Es fängt an von hinten mit dem Schuldopfer. Erst wird unsere Schuld vergeben, dann wird es um die Sünde gekümmert. Und dann geht es weiter mit dem Friedensopfer und so weiter. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen von hinten an und fangen deshalb bei Kapitel 5 an. Jetzt sind wir bei Kapitel 4 und gehen damit einen Schritt nach vorne. Okay, dann lasst uns erstmal anschauen, wie sieht denn so eine Stiftshütte aus? Und damit ihr das richtig sehen könnt, bekommt ihr sogar ein Bild von vorne herein. Jawohl. Da. Geht's zu? Ihr habt euch schon gefragt, wie das jetzt gehen soll, oder? Ja. Okay. Also erstmal kommst du rein ins Zelt, indem du durch den Eingang gehst, durch die Tür. Und dann siehst du hier vorne einen Brandopferaltar. Man sieht sogar schon die Holzscheite. Mit der Rampe zum Hochlaufen. Hier sind verschiedene Tiere, die sind ein paar paar Priester, die den Opferdienst haben. Hier das große Becken mit Wasser, auch das Meer genannt. Dann der Eintritt ins Heiligste. Da gucken wir jetzt mal von oben rein, wenn ich die Decken abmache. Hier drin sehen wir dann drei Sachen. Erstens ist hier der Tisch mit den Schaubroten. Ja, ich lasse ihn lieber drin, sonst geht er noch kaputt. Dann haben wir den 7-armigen Leuchter, die Menorah. Und den Rauchopferaltar. Im Gegensatz zum Brandopferaltar ist der Rauchopferaltar eben nur für Rauchwerk, Weihrauch und so weiter. Der Brandopferaltar hingegen, dort verbrennt man auch Tiere und das Speis- und Trankopfer. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir hier noch einen Vorhang, den hier, und gehen ins Allerheiligste. Und dort steht die Bundeslade. Zum Glück ist es nur ein Modell, sonst wäre ich jetzt tot. Ja. Okay. Wir haben also eine Trennung. Die ganze Stiftshütte fängt eigentlich an mit dem Vorhof. Hoppa. Und in den Vorhof darf jeder Israelit rein. Dann gehen wir ins Heiligste und ins Allerheiligste. Deshalb haben wir eine Trennung sozusagen in mehreren Stufen. So. Sind wir zurück? Jawohl. Okay. Bereit? Dann würden wir jetzt den Bibeltext lesen. Ihr dürft eure Bibel-App oder eure echte Bibel aufschlagen im dritten Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 1. Und ich will gern das ganze Kapitel und die ersten Verse von Kapitel 5 lesen. Dritter Mose, Kapitel 4. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat und irgendeines von ihnen tut. Wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Begegnung. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut 7-mal vor den Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Und der Priester tue etwas von dem Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Begegnung vor dem Herrn steht. Alles Blut des Stieres aber soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll er von ihm abheben. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, und die beiden Nieren, und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist, und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Ebenso wie es vom Stier des Heilsopfers abgehoben wird, und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen. Aber die Haut des Stieres und all sein Fleisch, samt seinem Kopf und seinen Unterschenkeln und seinen Eingeweiden und seinem Mageninhalt, den ganzen Stier soll er hinausbringen nach draußen vor das Lager, an einen reinen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Und wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt, und die Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung, und sie tun irgendetwas von all dem, was der Herr zu tun verboten hat, und werden schuldig, wird dann die Sünde erkannt, mit der sie sich dagegen versündigt haben, dann soll die Versammlung einen Jungstier als Sündopfer darbringen, und sie sollen ihn vor das Zelt der Begegnung bringen. Und die Ältesten der Gemeinde sollen vor dem Herrn ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen, und man soll den Stier vor dem Herrn schlachten. Und der gesalbte Priester bringe etwas von dem Blut des Stieres in das Zelt der Begegnung. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge vor dem Herrn 7-mal gegen den Vorhang hin. Und von dem Blut tue er etwas an die Hörner des Altars, der vor dem Herrn, also im Zelt der Begegnung, steht. Alles Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. All sein Fett aber soll er von ihm abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Und er soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat. Ebenso soll er damit tun. Und so erwirke der Priester Sühnung für sie, und es wird ihnen vergeben werden. Und er soll den Stier hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihn verbrennen, ebenso wie er den ersten Stier verbrannt hat. Ein Sündopfer der Versammlung ist es. Wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen irgendetwas von alledem, was der Herr sein Gott zu tun verboten hat, und wird schuldig, und seine Sünde, mit der er gesündigt hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, einen Ziegebock, ein Männchen ohne Fehler. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Ziegenbocks legen und ihn schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer vor dem Herrn schlachtet. Ein Sündopfer ist es. Und der Priester nehme mit seinen Fingern etwas von dem Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. Und sein Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. All sein Fett aber soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, wie das Fett des Heilsopfers. Und so erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. Und wenn er ein Schaf bringt, als seine Opfergabe zum Sündopfer, dann bringe er ein weibliches Tier ohne Fehler, und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es als Sündopfer schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas vom Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett des Schafes vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf den Feueropfern des Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat. Und es wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder er gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Oder wenn jemand irgendwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sei, durch die er unrein wird, und das ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig. oder wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach alledem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig in einem von diesen. Und es soll geschehen, wenn er in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer. So soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Lasst uns doch mal Schritt für Schritt durchgehen. Also zuerst kommt der Opfernde und wählt sein Opfertier. Und jetzt kommt es darauf an, wer der Opfernde ist. Wenn er ein Priester ist, dann muss er einen jungen Stier bringen. Wenn die ganze Gemeinde Israel gesündigt hat, auch einen jungen Stier. Wenn es ein Fürst war, eine männliche Ziege. Und wenn es jemand vom Volk war, dann reicht eine weibliche Ziege oder ein Schaf, bei Armut sogar noch weniger. Ihr seht, die Tiere sind nach Wertigkeit, also nach dem, was sie kosten würden, auf dem Markt gestuft. Männliche Tiere kosten einfach mehr. Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Diskriminierungen vorliegen, aber die haben einfach ein bisschen mehr Fleisch. Gut. Dann geht der Opfernde damit zur Stiftshütte, genauer gesagt an den Eingang der Stiftshütte, und bringt sein Opfertier da. Er bringt es also in die Gegenwart Gottes schon mal hinein, indem er ins Zelt der Zusammenkunft kommt. Dann passiert als nächstes die Handauflegung. Und jetzt musst du dieses Handauflegen nicht einfach so als Auflegen vorstellen, sondern so richtig draufstützen, mit Kraft auflehnen, so als ob du dich an einem Tisch ablehnen würdest. So richtig hat er dann die Hand aufgelegt, und mit diesem Handauflegen werden zwei Dinge manchmal gemacht. Also wir machen einen kleinen Exkurs zum Handauflegen. Was kann Handauflegen bedeuten? Wir machen das in unserem Alltag ja sehr selten, aber damals hat das zwei Bedeutungen vor allem gehabt. Identifikation und Übertragung. Zum Beispiel, Mose hat einen Nachfolger bekommen, den Josua. Was hat er gemacht? Er hat ihm die Hand aufgelegt. Und dann heißt es genau genommen, der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und lege von deiner Würde auf ihn. Also es ist irgendwie so eine Übertragung von Würde. Es ist aber auch gleichzeitig eine Identifikation, er ist jetzt der neue Mose, der neue Leiter. Anderes Beispiel zum Handauflegen. Paulus ermahnt den Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 22, niemanden die Hände vorschnell aufzulegen. Gemeint ist zur Übertragung von einem geistlichen Amt. Um nicht an fremden Sünden teilzuhaben. Okay. Identifikation heißt in dem Fall, er würde teilhaben an den fremden Sünden, wenn er ihm die Hand vorschnell auflegt. Deshalb soll er das nicht machen, sonst würde er sich damit identifizieren. Wir haben also diese zwei Grundbedeutungen, Identifikation und Übertragung hier. Und jetzt passiert genau das. Also der Opfernde nimmt sein Tier und tut die Hände drauf. Er identifiziert sich damit und sagt also, dieses Tier ist jetzt ich. Alles, was jetzt passiert, passiert sozusagen mit mir. Und ich übertrage die Sünde, für die ich jetzt hierher gekommen bin, auf das Tier, ich trage sie nicht mehr selbst, das Tier trägt sie jetzt vor Gott. Wahrscheinlich sprach jetzt auch der Opfernde aus, warum er das Tier gebracht hat. Hat das vor dem Priester eventuell bekannt, der daneben war, gesagt, ich bringe das Tier jetzt aus diesem und jenem Grund. Jetzt muss man sich das ein bisschen emotionaler vorstellen. Wahrscheinlich mitreißender und tränenreicher als die meisten Gottesdienste in einer westlichen Gesellschaft, muss diese Art von Anbetung gewesen sein. Okay, und jetzt wird das Tier geschlachtet und das Blut wird genommen. Ich blende nochmal ein. Das waren die verschiedenen Tiere, je nachdem, wer es gebracht hat, musste ein verschiedenes Tier gebracht werden. Und es wird von dem Blut genommen und je nach Position des Opfernden wurde eben das Blut jetzt genommen und an den Vorhang des Heiligtums gemacht und die Hörner des Räucheraltars und den Rest an den Opferaltar. So beim ersten. Also Vorhang des Heiligtums, wir gehen zurück. Wo ist der Vorhang des Heiligtums? Das ist die trennende Wand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Nochmal mit Bild. Vorhang des Heiligtums, hier. Bin ich zu groß? Das ist nur ein Vorhang, also nur Tuch. Das trennt noch das Allerheiligste. Gut, wir sind also relativ nah dran an der Gegenwart Gottes, weil da drin ist Gott sozusagen anwesend. Und die Hörner des Räucheraltars, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, Hörner des Räucheraltars, wo ist der Räucheraltar? Das ist der hier. Also direkt neben dem Vorhang. Und den Rest an den Brandopferaltar vom Blut. Also relativ nah an Gott dran. Beim Priester. Jetzt die ganze Gemeinde Israel, genau das Gleiche. Vorhang des Heiligtums, Hörner des Räucheraltars, der Rest an den Opferaltar schütten. Wenn es aber jetzt ein Fürst ist, dann nicht mehr. Dann bloß an die Hörner des Altars, und zwar der draußen steht, der Brandopferaltar. Also nicht mehr ins Heilige rein, sondern draußen. Und wenn es jemand aus dem Volk ist, genauso wie der Fürst, Hörner des Altars, der draußen steht. Nicht der Rauchopferaltar, der drinnen steht. Was bedeutet jetzt das alles? Na, ich habe vor 2 Wochen ein Beispiel gebracht. Angenommen, ich habe dem Uli seine Gitarre gestohlen. Ihr stellt euch das natürlich nur vor. Und dann, ich habe gemerkt, es war ein bisschen dumm. Ich habe ihm die Gitarre zurückgebracht. Leider hat der Uli mir dann erklärt, dass er schon eine Anzeige geschalten hat. Das heißt, ich habe meine Strafe auch bei der Polizei abgezahlt. Das ist das, wofür das Schuldopfer steht. Und dann treffen wir uns wieder, ich so lustig, fröhlich im Gottesdienst. Uli Smalltalk, und wie geht's so, ja, und so. Ja, lass uns doch mal zusammen wieder Lobpreis machen. Bring deine Gitarre doch mal mit. Uli zuckt so zusammen, fühlt sich ein bisschen unwohl, Magenprobleme. Woher kommt das? Na, seht, das ist einfach ein Unterschied, ob ich es war, der die Gitarre gestohlen hat, oder ob es irgendjemand von der Straße war. Wir hatten ein gutes Verhältnis davor. Das Verhältnis davor entscheidet, wie sehr es ihm wehtut. Da muss noch was geklärt werden. Das geht nicht einfach so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Und erst recht nicht, wenn er mich dann drauf anspricht und sagt, ja, da ist noch so ein bisschen was zwischen uns. Und ich sage, wieso, da war doch gar nichts. Dann wird es erst recht schwierig. Uli als guter Christ muss mir vergeben, seine Pflicht, sagt Jesus so. Aber Versöhnung kann erst geschehen, wenn sie von beiden Seiten gewünscht ist. Und dazu würde von meiner Seite aus der Schritt fehlen, erstmal auf ihn zuzugehen und zu sagen, ja, das war falsch. Ich will es gerne mit dir bereinigen. Deswegen ist das Sündopfer auch gestuft. Die Beziehung, die davor zwischen der Person und Gott war, entscheidet darüber, wie groß das Opfer sein muss und in welche Nähe nachher das Blut gesprengt wird. Der Priester, der ganz nah bei Gott war, muss ein großes Tier bringen und das Blut vom Tier muss ans Innere, fast schon an die Bundeslade gebracht werden. Und wenn es nur ein Fürst ist oder jemand aus dem Volk, dann reicht's, wenn der Brandopferaltar draußen besprengt wird mit Blut. Und dann reicht auch ein kleineres Tier. Und du musst dir vorstellen, dass das Blut wie die Seife ist. Gott sagt dem Mose, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu wirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele oder das Leben in ihm. Das Blut ist es also, das reinigt. Das Sündopfer ist aber nicht das einzige Opfer, das die Sünde sühnt. Wir hatten ja auch schon das Schuldopfer. Was ist jetzt der Unterschied? Beim Schuldopfer steht diese Erstattung im Vordergrund. Ich gebe dem Uli die Gitarre zurück. Beim Sündopfer jedoch muss das Heiligtum gereinigt werden. Dazu muss man erstmal als westlicher Mensch verstehen, dass Sünde im hebräischen Denken den Ort verunreinigt. Wir haben das aber auch in unserem Sprachgebrauch. Wenn man sagt, hier ist dicke Luft oder das Klima zwischen den beiden stimmt nicht ganz. Oder es gab noch einen deutlicheren Ausdruck, den wir haben. Da steht was zwischen uns. Da steht nicht wirklich was zwischen uns. Aber wir benutzen den Ausdruck vom Raum, um zu zeigen, dass die Beziehung belastet ist. Auch wieder so ein Bild. Die Beziehung ist belastet. Ja, was drückt denn da? Wir haben also verschiedene Bilder sozusagen. Und das Bild, was hier im Vordergrund steht, ist eben, der Raum ist verschmutzt. Und der Raum muss erstmal gereinigt werden mit der Seife, dem Blut. Und wenn der Raum gereinigt ist, dann kann die Beziehung wieder funktionieren. Für Nulli ist wahrscheinlich die Gemeinde, wenn ich da drin bin und auch wenn ich nicht mehr drin bin, schon wieder so ein Ort, der so ein bisschen verunreinigt ist. Hier ist es passiert, hier ist der Diebstahl passiert. Schlechte Erinnerungen kommen sofort auf, wenn er da hinguckt und auf den leeren Gitarrenständer schaut. Deswegen ist es so im Alten Testament, Gott sagt, wenn ich in eurer Mitte wohnen soll, dann muss der Raum sauber sein. Dann muss die Sünde gereinigt werden. Und das passiert durch das Blut des Sündopfers. Okay, dann schauen wir, was passiert als nächstes. Also das Blut reinigt die Stiftshütte, den Ort, in dem Gott sich aufhält. Und wir haben übrigens den Gedanken auch im Neuen Testament. Jetzt kommt auch schon wieder der Spoiler. Jesus ist unser Sündopfer. Hebräer 9 und 10. Ein paar Verse zusammengestellt. Christus ist auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es ist also jetzt Jesu Blut, das die Beziehung reinigt. Und nicht nur die Beziehung, sondern auch das Herz reinigt, weil das Herz wird hier besprengt. Nicht der Altar, sondern das Herz. Jeder von uns ist doch schon mal so richtig enttäuscht und verletzt worden. Und meistens ist es so, dann sagst du dem Menschen, der dich verletzt hat, ja, schön, dass du hergekommen bist, um dich zu entschuldigen, aber ich glaube, ich brauche noch ein Weilchen. Also, lass mir einen Tag Zeit, dann wird alles gut. Oder vielleicht auch, ja, ich bin halt jetzt gerade noch sauer, in 10 Minuten ist bestimmt wieder besser. Ihr alle kennt sowas bestimmt. Gucke ich gerade in unverständnislose Gesichter. Nein, wollte es nur nicht zugeben. Aber ihr kennt das. Nur Gott ist emotional intelligent genug, um in dem Moment, wo du um Vergebung bittest, auch direkt zu vergeben. Brauchst nicht zu warten. Bei ihm ist es sofort aus und vorbei. Die Beziehung ist wieder hergestellt. Warum? Aufgrund von Jesu Blut. Deshalb reicht ein Gebet, ein glaubender innerer Blick ans Kreuz und alles ist wieder gut. Wir leben oft in diesem Gedanken, wenn ich heute nicht die Bibel gelesen und richtig gebetet habe, dann ist doch Gott bestimmt irgendwie sauer auf mich oder zornig. Oder irgendwas passt nicht, irgendwas steht zwischen uns, irgendwas belastet dann meine Beziehung zu Gott. Oder du hast was falsch gemacht und du weißt es, dann weißt du auch, okay, jetzt passt was nicht. Und mir geht's ja selbst auch viel zu oft so und ich komme dann so angekrochen, ja Gott, ich weiß, ich bin der schlechteste Mensch auf der Welt. Ne, bestimmt hörst du jetzt auch nicht auf mich. Deswegen. Aber diese Gedanken müssen eigentlich ein für alle Mal fliehen, wenn du verstanden hast, dass Jesus das Sündopfer ist und damit durch ein Gebet alles wieder gereinigt ist. Und Gott ist nicht nachtragend wie ein Mensch, sondern es ist alles vorbei, alles wieder gut. Direkt, ohne Verzögerung. Welche eine Freiheit könnten wir haben, wenn wir in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein leben würden? Übrigens ist es auch nicht das Ritual, was reinigt, sondern es ist Gott, der vergibt. Wir lesen es immer wieder, nach jedem der 4 Male. Und es soll geschehen, wenn er sich von einem diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Das Bekenntnis ist wichtig, so wie wenn ich dem Uli sage, es tut mir wirklich leid. Und er bringe sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat. Und dann heißt es an anderer Stelle, und es wird ihm vergeben werden. Es ist am Schluss Gott, der vergibt. Was passiert mit dem Rest des Opfertieres? Oh ja, Parallele zum Neuen Testament. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nicht von mancher, von aller und direkt. Was passiert? Das Fleisch wird außerhalb verbrannt, zumindest in den ersten beiden Fällen. Also das Opfertier, wird, das Blut wird genommen, das Fett wird verbrannt auf dem Opferaltar und dann wird der Rest des Tieres irgendwo weit rausgebracht und dort verbrannt. Weg von der Gegenwart Gottes. Das haben wir auch im Neuen Testament. Parallele, Hebräer 13. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den hohen Priester werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores von der Stadt Jerusalem gelitten. Gethsemane liegt außerhalb der antiken Stadtgrenzen. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Auch Jesus hat vor dem Tor gelitten. Wieder eine Parallele zum Sündopfer. Deshalb, dann haben wir noch das Fett, das wird auf dem Altar geräuchert. Und beim Fett ist es jetzt so, was bedeutet dieses Fett? Wenn es auf den Altar gebracht wird, dann kommt es in Gottes Gegenwart hinein. Warum? Weil das Fett verbrennt nicht einfach in nichts, sondern es wird umgewandelt in einen Rauch, der nach oben steigt. Und wo Gott dann im Nachhinein oft sagt, bei den anderen Opfern sagt er, es ist ein guter, ein wohlgefälliger Geruch für Gott. Also dieses Fett steigt nach oben, sozusagen in die Gegenwart Gottes. Und jetzt fragt man sich, okay, was heißt das jetzt? Und dazu würde ich ganz gern mit euch einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium, der das in meinen Augen sehr gut zeigt. Und zwar gehen wir dazu in Johannes 21. Ab Vers 4. Wir sind am Ende des Johannesevangeliums. Jesus ist gestorben, wieder auferstanden, seinen Jüngern irgendwann mal kurz erschienen und die Jünger gehen zum Fischen allein. Johannes 21, ab Vers 4. Als es aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Sie sind auf dem Meer im Boot. Jesus spricht nun zu ihren Kindern, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Bis hierhin erstmal. Kohlefeuer, dieses Wort kommt im Johannesevangelium nur genau zweimal vor. Einmal hier und das andere Mal an der Stelle, wo Petrus Jesus verleugnet. Kurz vor der Kreuzigung steht am Kohlefeuer mit ein paar anderen Leuten drumherum. Die Leute sagen ihm, du warst doch auch mit diesem. Und er, nein, ich kenne den gar nicht. Das Kohlefeuer ist der Ort, wo Petrus gegen Jesus gesündigt hat, indem er ihn verleugnet hat. Deshalb ist auch interessant, dass Johannes ausgerechnet hier jetzt das Kohlenfeuer wieder erwähnt. Hätte er nicht einfach sagen können, ein Feuer halt? Warum Kohlefeuer? Ich glaube, Jesus ist knallhart, er spricht die Sünde an. Er lässt sie nicht einfach ungeschehen. Er ist in der Hinsicht liebevoll, weil er die Sünde anspricht, statt sie unter den Teppich zu kehren, wie das heute in unserer deutschen Gesellschaft allzu oft gemacht wird. Lieber nichts ansprechen. Die wahre Liebe besteht darin, dass du den Mut hast, die Sachen anzusprechen. Und jetzt macht er das. Und Wir sehen, wie es weitergeht in Vers 10. Ich lese weiter. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Hier kommt der nächste Punkt. 153. Theologen haben sehr viele Theorien, wirklich sehr viele aufgestellt, was diese Zahl zu bedeuten hat. Manche glauben, es wäre die Vollzahl aller Völker, die damals bekannt waren. Andere machen komplizierte Konstruktionen von Malaufgaben. Aber ich glaube, was alle Theologen und die meisten Theologen völlig übersehen, ist die eigentliche Frage. Und die kommt. Die eigentliche Frage hinter dem Ganzen lautet: Wer um alles in der Welt hat in so einem Moment Fische gezählt? Das ist doch eigentlich die Frage. Warum zählt hier jemand Fische? Jesus ist gerade auferstanden. Möglichkeit zur Gemeinschaft, nach vielen Tagen Fragen zu stellen, und irgendjemand geht dahin und zählt Fische. Und jetzt sage ich euch meine Theorie dazu. Meine Theorie ist die, es war der Petrus. Warum? Weil er kommt ans Land, eigentlich total euphorisch, sieht das Kohlenfeuer, erinnert sich an die Situation, ist emotional total überfordert, weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und was macht er? Sucht sich Arbeit. Hab gehört, das machen Männer so. Suchen sich Arbeit. Und dann zählt er die Fische, er zieht auch noch das Netz voll großer Fische ganz allein aufs Land. Vorhin haben übrigens die ganzen Jünger zusammen das gemacht. Und jetzt zieht er es plötzlich allein noch an Land ganz daher, statt einfach da zu sein. Und Jesus spricht zu ihm, jetzt geht's weiter: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Erstes Mal. Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wir haben hier eine Situation, wo ein Sündopfer nötig ist. Eine Beziehung ist belastet und Jesus setzt alles dran, um diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Er geht als der Geschädigte auf den Petrus zu. Und wie macht er es? Er fragt ihn dreimal, genauso wie er dreimal verleugnet hat, der Petrus, fragt er ihn dreimal, ob er Jesus lieb hat. Was ist Petrus' Antwort? Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich verleugnet habe. Und trotzdem erkennst du, dass ich dich lieb habe. Er sagt also: Ja, ich hab dich lieb. Es ist aber ein Gesamtpaket, was zu mir dazu gehört. Meine Liebe gehört dazu, aber zu dem Gesamtpaket von mir gehört eben auch dazu, dass ich fähig bin, dich zu verleugnen, wenn es drauf ankommt. Seht, und das ist in meinen Augen die Bedeutung vom Fett des Sündopfers. Meine Liebe und mein Bestes, wofür das Fett und die Nieren stehen, das Fett für das Beste, die Nieren stehen für die Gefühle, gehören eigentlich Gott. Auch wenn der Rest noch sehr fleischlich ist. Und ich will diese Sachen Gott bringen. Mein Bestes und meine Gefühle gehören ihm. Auch wenn ich mit meinen Taten manchmal anderes tue. Aber doch eigentlich in meinem Inneren will ich ihn lieben. Und das ist die Bedeutung von dem Fett des Sündopfers. Deswegen kannst du, wenn du Sündenlast auf dir trägst, beten: Vater, du weißt, dass ich dich lieb habe, so wie Petrus. Aber du weißt auch, dass zu meinem Gesamtpaket noch andere Sachen dazugehören. Und dann heißt es refrainartig: So erwirkt der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Gott ist es, der vergibt, nicht das Ritual. Einer, der das besonders gut verstanden hat, ist der David. Der hatte einmal doppelt gesündigt mit Bathseba. Der hat erst Ehebruch begangen mit einer verheirateten Frau und dann noch ihren Mann umbringen lassen. Das sind zwei Sünden, für die es im Alten Testament keine Vergebung gibt. Weil da heißt es im Alten Testament, wenn jemand aus Versehen sündigt, so soll die Person eine einjährige Ziege zum Sündopfer darbringen. Aber die Seele, welche mit erhobener Hand, also extra etwas tut, von den Eingeborenen und von den Fremdlingen, die schmäht den Herrn, und selbige Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Ehebruch, Götzendienst, Mord, alles Sünden, für die es kein Opfer gibt. Und David hat es verstanden und darüber nachgedacht, und er schreibt selbst in Psalm 51, einem Psalm, wo er bereut, was er getan hat: Du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Auch heute wird Gott ein solches Herz nicht verachten. Und er hat den Sinn der Opfer verstanden. Es geht nicht ums Ritual. Es ging auch damals noch nicht ums Ritual. Das Ritual ist eine Hilfe Gottes, die er anbietet, um etwas zu verstehen, was geistlicherweise dahinter steckt. Aber worum es wirklich geht, ist das zerbrochene Herz, der zerbrochene Geist und ein zerschlagenes Herz, das du vor Gott bringst. Buße, kurz zusammengefasst. Wie ich zum Uli gehen muss und mich erstmal entschuldigen muss. Wahre tiefe Buße. Und wahre tiefe Buße ist ein Geschenk Gottes. Sie macht den Menschen frei. Und während im Alten Testament eben nicht alle Sachen vergeben werden konnten, kann im Neuen Testament unter Jesus alles vergeben werden. Von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem, in Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Sei ehrlich, wenn du vor Gott kommst, verstecke nicht, was du getan hast. Versuche nicht geistlich zu wirken, aber sei dir dessen bewusst, dass danach von Gottes Seite aus alles gut ist. Es mag sich von deiner Seite aus nicht so anfühlen, aber eigentlich ist es das. Gut, wenn wir Glauben haben. Und als Sechstes kommt der Dank über die Gemeinschaft mit Gott, aber das ist dann Thema vom Friedensopfer. Deshalb lasst mich noch beten. Vater, wir haben dich lieb, auch wenn zu unserem Gesamtpaket vieles andere dazugehört. Und wir danken dir für die Möglichkeit, in der Buße zu dir zu kommen. Und noch mehr danken wir dir für Jesu Blut, das uns reinmacht und die Beziehung zu dir reinigt. Und wir wollen das annehmen, wollen Glauben haben, statt wie allzu oft ungläubig dazusitzen und in unserem schlechten Gewissen aufzuhalten, ohne frei zu werden. Dir hilf uns zu glauben, aber hilf uns auch zu erkennen, wo es ist, wo unsere Beziehung zu dir noch belastet ist. Wir wollen gern aus freiem Herzen dich lieben und loben, nicht mehr belastet sein. Drum bitte ich, schenk durch deinen Heiligen Geist Raum zur Buße, zum Bekennen vor dir. Und lass uns frei sein als deine Kinder, in der Beziehung zu dir und untereinander. Amen.